Mittwoch, der 1. Januar 2025. Sie hören Kontrafunk aktuell und ich wünsche Ihnen erstmal ein ganz wunderbares, gesundes neues Jahr. Mein Name ist Romy Arndt und das sind unsere Themen heute. Mit dem pensionierten wissenschaftlichen Bibliothekar Dr. Uwe Jochum sprechen wir über eine bedenkliche Entwicklung an manchen Bibliotheken in Deutschland. Bücher werden dort mit Warnhinweisen gebrandmarkt. Dann befassen wir uns mit Polen. Das Land übernimmt heute nämlich die EU-Ratspräsidentschaft. Dazu hören Sie ein Gespräch mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybinska. Und wir schauen in den fernen Osten. Argo-Nerd, unser Mann in Japan, erzählt uns, wie die Japaner den Jahreswechsel feiern und welche Probleme sie im neuen Jahr beschäftigen werden. Soweit unsere Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Warnbilder auf Zigaretten, die kennen wir ja seit Jahren. Ob sie jemals einen vom Rauchen abgehalten haben, weiß man nicht. Aber zumindest ist sicher, dass das Rauchen nicht besonders gesund ist. Nun gibt es neuerdings Warnhinweise auf Büchern. Bibliotheken in Deutschland sollen diese Schildchen in bestimmte, nicht ganz dem Mainstream entsprechende Bücher kleben, um potenzielle Leser zu warnen. Mindestens eine Bibliothek in Münster ist diesem Rat schon gefolgt. Auf so einem Warnzettel steht dann zum Beispiel: Dies ist ein Werk mit umstrittenem Inhalt. Der Inhalt dieses Werks ist unter Umständen nicht mit den Grundsätzen einer demokratischen Gesellschaft vereinbar. Dieses Exemplar wird aufgrund der Zensur Meinungs- und Informationsfreiheit zur Verfügung gestellt. Es klingt ein bisschen wie Satire, ist es aber leider nicht. Über dieses neue Phänomen spreche ich jetzt mit dem pensionierten wissenschaftlichen Bibliothekar Dr. Uwe Jochum. Guten Tag nach Konstanz.
Ja, grüß Gott.
Herr Dr. Jochum, die von mir gerade beschriebenen Warnzettel in Büchern oder an Büchern wurden bisher in der Stadtbibliothek in Münster gesichtet. Gibt es noch weitere Bibliotheken, die sich an diesem in Anführungsstrichen Aufklärungsprogramm beteiligen?
Wahrscheinlich ja, und ich muss wahrscheinlich sagen, weil man es tatsächlich nicht genau empirisch im Augenblick weiß. Das ist ja in Münster aufgefallen, weil es eben einem Benutzer in die Augen stach, dass dieser Aufkleber da drauf ist. Und dann muss das Ganze ja noch über die Medien an die Öffentlichkeit gelangen, damit man überhaupt weiß, dass es dieses Phänomen gibt. Bundesweit scheint es so zu sein, dass etwas greift, was seit einigen Jahren läuft, nämlich Aktionen gegen sogenannte Literatur an den Rändern. Und dazu gab es vor einigen Jahren eine Tagung an der Stadtbibliothek in Augsburg. Und dort ist eine solche Praxis besprochen worden. Und damals hat man auch konkret besprochen, wie man das in Augsburg durchführen möchte. Deshalb gehe ich davon aus, dass auch in Augsburg diese Praxis, die in Münster jetzt publik wurde, schon seit einiger Zeit, wahrscheinlich seit 2 Jahren, durchgeführt wird.
Auf den Warnzetteln in Münster werden ja Grundsätze der Demokratie erwähnt, mit denen das so gekennzeichnete Buch angeblich nicht vereinbar wäre. Wissen Sie, um welche Grundsätze der Demokratie es da konkret geht?
Das ist natürlich ein Tarnbegriff. Das hängt damit zusammen, dass die Bibliotheken ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sind. Das heißt, sie sind auch woke in ihrem Selbstverständnis und sie kämpfen auch gegen rechts. Und wir haben ja seit einigen Jahren die Verwerfung, dass alles, was nicht links ist und im linken Mainstream untergebracht werden kann, automatisch verdächtigt wird, dass es rechts sei. Und dann kommt diese Assoziationskette in Gang: rechts gleich rechtsradikal, gleich rechtsextrem, gleich Nazi. Und das wird verstanden dann als eben gegen die bundesdeutsche Demokratie gerichtet, sodass man im Grunde eine stark ideologische Sicht auf diese Dinge hat. Und diese stark ideologische Sicht auf die Dinge scheint in den Augen meiner Kollegen dann eine solche Praxis wie in Münster und eben wahrscheinlich auch in Augsburg zu rechtfertigen.
Wie ist denn grundsätzlich der Status einer Bibliothek, wenn sie, wie wahrscheinlich die meisten Bibliotheken in Deutschland, vom Steuerzahler finanziert wird? Was bedeutet das unter normalen Bedingungen für die Arbeit der Bibliothek und der Bibliothekare?
Das bedeutet natürlich, dass Bleiben wir bei den öffentlichen Bibliotheken. Das ist ja ein anderes Wort für Stadtbüchereien oder Stadtbibliotheken, dass die in der Finanzierung unmittelbar von der jeweiligen Stadt abhängig sind. Und in jeder Stadt gibt es dann einen wahrscheinlich Kulturbürgermeister, wie immer das dann heißt. Da gibt es unterschiedliche Namen dafür. Und je nachdem, wie die politische Ebene der Stadt geprägt ist, wird die Bibliothek sich natürlich genötigt sehen, im Rahmen dieser politischen Vorgaben zu agieren. Und um es in Münster gleich zu sagen, dort habe ich es nämlich recherchiert, weil mich das auch interessiert hat, dort ist die Stadt solide sozialdemokratisch und grün. Und das dokumentiert sich dann natürlich in der Arbeit der Bibliotheken vor Ort. Das heißt, die Abhängigkeit ist eine doppelte. Auf der einen Seite ganz banal und aber ganz hart finanziell. Die Bibliothek muss jedes Jahr einen Etat beantragen und aufstellen, den dann der Gemeinderat genehmigt. Und die Bibliothek ist eben politisch abhängig von dem kulturpolitischen Umfeld, in dem sie jeweils in der Stadt agiert.
Aber sind Institutionen, die mit Steuermitteln finanziert werden, nicht generell eigentlich aufgefordert, politisch neutral zu agieren?
Ja, das sind sie und das gilt natürlich auch für die Bibliotheken und das ist auch in den bibliothekarischen Berufsverbänden bis vor wenigen Jahren völlig konsensuell gewesen, dass das so zu sein hat. Der Deutsche Bibliotheksverband hat das auf seiner Homepage auch genauso stehen. Die Bibliotheken sollen neutrale Informationsvermittlungseinrichtungen sein. Das Problem kommt dadurch zustande, dass man nicht nur neutral sein möchte, sondern man möchte auch qualitativ hochstehende Literatur bereitstellen. Und dann ist ja die Frage sofort, was ist denn Qualität im jeweiligen Kontext? Und wenn Sie jetzt in eine politisch schwierige Zeit geraten, wie wir das ja seit einigen Jahren haben, eben durch die Corona-Maßnahmen zum Beispiel, dann ist ja sofort die Frage, ist ein Buch wie das von Bakhti und Reich Corona-Fehlalarm, ist das jetzt Qualität oder ist das nicht Qualität? Und in dem Moment, wo ich es als Nicht-Qualität qualifiziere, kann ich es aus dem Bestand nehmen oder gar nicht anschaffen. Das heißt, hier beißen sich die verschiedenen Parameter, nach denen Bibliotheken arbeiten, neutral sein wollen auf der einen Seite, aber über den Qualitätsparameter kommen natürlich diese ganzen schwierigen politischen und gesellschaftlichen Probleme dann auch in die Bibliotheken nochmal rein.
Nun kann ja zum Beispiel eine Stadtteilbibliothek unmöglich alles an Büchern vorrätig haben, was so erscheint. Wer entscheidet denn normalerweise in einer Bibliothek, was angekauft wird und was nicht?
Es hängt ein bisschen von der Größe der Bibliothek ab. Wenn es eine kleine Bibliothek ist in einer Mini-Gemeinde, gibt es ja oft nur ein oder zwei Bibliothekare, die machen das unter sich aus. Bei großen Bibliotheken, wie zum Beispiel der Stadtbibliothek in München, da sind ja über 600 Mitarbeiter, dort ist das dann organisatorisch so gelöst, dass es ein Lektorat gibt, so heißt das meistens. Und das ist ein Gremium von Bibliothekaren, die sich eben mit dem sogenannten Bestandsaufbau befassen. Das heißt, dort wird überlegt, welche Fächer kommen überhaupt in die Bibliothek hinein? Also kaufen wir Kochbücher, kaufen wir Bergsteigbücher, welche Romane kaufen wir? Wie ist unser Spektrum, das wir abdecken wollen? Das hängt ja auch immer ein bisschen von der jeweiligen Stadt ab. Und dann gibt es eben dieses Lektoratsgremium aus gelernten Bibliothekaren, die dann darüber befinden.
Und dann gibt es ja noch den Berufsverband Bibliothek und Information Deutschland, kurz BID. Der fühlt sich offenbar berufen, vorzusortieren, was an Büchern in Bibliotheken akzeptabel ist und was nicht. Und dazu hat dieser Verband einen Expertinnenrat gegründet. Kennen Sie diesen Expertinnenrat und was macht der?
Also ich kenne ihn vom Namen nach. Ich weiß, dass es ihn gibt und man kann auf der Homepage auch nachgucken, wer da drin sitzt. Das sind teils Professoren von der Fachhochschule, teils Praktiker aus den Bibliotheken. Und die Aufgabe dieses Expertenrates oder Expertinnenrates ist es eben, den Bibliothekskollegen vor Ort an den Stadtbüchereien Kriterien an die Hand zu geben, die es ihnen erleichtern, Bücher anzuschaffen. Es ist ja klar, dass kein Bibliothekar die gesamten Neuerscheinungen in Deutschland wirklich selbst irgendwie durchgehen kann, lesen kann und dann gute Kriterien entwickeln kann. Und das versucht man eben auf kooperativem Wege über einen solchen Rat zu lösen, dieses Problem der Qualität. Dieser Expertenrat hat allerdings tatsächlich eine politische Schlagseite von Anfang an gehabt, denn er ist entstanden aus Problemen, die es im Jahr 2015-16 gab mit Akif Pirinci, Als der seine Wutrede in Dresden damals bei Pegida gehalten hat, gab es sofort auch in den Bibliotheken wütende Reaktionen und man hat seine Bücher teilweise aus Bibliotheken dann entfernt. Das gab aber großen Ärger innerhalb der Bibliotheken. Und damals hat eine sogenannte Lektoratskooperation beschlossen, keine rechten Bücher mehr zu besprechen. Das ist der Hintergrund dieses Expertinnenrates. Muss ich das vielleicht mit der Lektoratskooperation auch kurz erklären? Die Lektoratskooperation meint einfach, dass eben an allen öffentlichen Bibliotheken, wo entschieden werden muss, welche Bücher man anschafft und welche nicht, sich Kollegen und Kolleginnen dann zusammengetan haben zu einer kooperativen Lektorierung der Neuerscheinungen, damit nicht eben an jeder Bibliothek neu gelesen werden muss und neu überlegt werden muss, was gut ist und was nicht so gut ist. Und diese Lektoratskooperation hat ja einen guten Hintergrund, nämlich eben die Entlastung der Bibliotheken und Bibliothekare vor Ort zu leisten. Das war immer Konsens, dass das eine gute Sache ist. Sobald aber diese Lektoratskooperation im Jahr 2016 gesagt hat, wir besprechen jetzt einfach keine rechten Bücher mehr. Wir kämpfen eben in Deutschland auch für die Demokratie als Bibliothekare, wurde das Thema eben auf eine sehr hohe politische Ebene gehievt. Und man kann sich vorstellen, dass das dann im Laufe der Zeit eben dann doch auch viele Probleme gemacht hat, weil auch Bibliothekare natürlich nicht nur links und grün und woke sind. Es gibt auch andere. Denn gleich wenige, sage ich jetzt mal, etwas ungeschützt. Und so hat man sich dann dazu verständigt, dass man gesagt hat, wir müssen diese unmittelbare Bauchreaktion, dass man einfach keine rechten Bücher mehr bespricht, das müssen wir auf ein ordentlicheres Niveau heben und besser organisatorisch lösen. Und daraufhin hat dann der Berufsverband der BID dann diese Literatur an den Rändern, diese Aktion gestartet mit der Idee, dass man exemplarische Rezensionen verfasst, dass man exemplarisch versucht, Beispiele zu finden für Bücher, die vielleicht umstritten sein könnten. Und so kam das ins Internet. Und so hat es dann eben jetzt vor einiger Zeit der Norbert Hering, der Blogger und Journalist, entdeckt. Und so ist es wahrscheinlich auch einzuordnen, dass die Münsteraner Praxis in diesen Kontext gehört.
Norbert Hering sagt ja, Autoren und Bücher mit einem Warnhinweis öffentlich der Demokratiefeindlichkeit zu verdächtigen, das sei totalitär. Würden Sie auch so weit gehen? Wie schlimm finden Sie diesen Eingriff der Bibliothek Münster?
Also es ist faktisch der erste Schritt in eine informelle Zensur. Da darf man sich nichts vormachen. Und man muss auch hier wirklich genau hingucken und gut unterscheiden. Bibliotheken hatten immer Abteilungen, in denen die Kinderbücher standen. Dann wusste man, das sind Kinderbücher und die waren damit natürlich auch in gewisser Weise markiert, aber nicht durch Aufkleber auf dem einzelnen Buch, sondern durch die speziellen Räumlichkeiten. Also solche Nutzerlenkungsmechanismen gab es immer und die waren auch immer ganz unbestritten, weil sie eben auch pädagogisch sinnvoll waren. Und auf vielen Büchern, das kennen wir ja auch, wenn wir in Buchhandlungen gehen, kleben Aufkleber drauf, die sagen ab 14 Jahren oder ab 10 Jahren. Ja, das gehört alles in diesen, ich würde sagen, gut begründbaren pädagogischen Kontext. Wenn man diesen pädagogischen Kontext jetzt aber verlässt und in einen politischen Kontext wechselt und im politischen Rahmen Bücher markiert, mit welchen Aufklebern auch immer, ebenso wie in Münster oder wie in Augsburg, dass man plötzlich meint, auch Pippi Langstrumpf muss mit einem Warnhinweis versehen werden, weil dort ein Negerkönig vorkommt. Und das ist in Augsburg so diskutiert worden. Dann mache ich einen Schritt zur informellen Zensur, weil ich jetzt Markierungen anbringe. Und es ist doch völlig klar, dass der Sinn der Markierung darin besteht, in das soziale Umfeld der Benutzerschaft der Bibliothek zu wirken. Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit solchen Büchern, vielleicht mehreren dieser Art, die diesen markierten Aufkleber haben, an den Verbuchungsschalter in der Bibliothek. Sie stehen dort in einer Schlange und Sie sind die einzige Person, die solche markierten Bücher hat. Sie fallen auf. Und irgendwann wird das unangenehm werden, wenn eben einem größeren Publikum klar ist, was diese Aufkleber bedeuten. Weil sie bedeuten dann, oh, das ist jemand, der rechte Bücher liest. Und das ist dann der Schritt zur Lenkung. Und ich halte das wirklich für den ersten Schritt zur informellen Zensur.
Ich komme ja aus dem Osten und ich werde nie vergessen, wie ich für meine Diplomarbeit in den 80er Jahren an der Universität Leipzig damals die Erlaubnis bekam, mehrere Bücher von Westverlagen zu lesen, die man ja normalerweise nicht in der Bibliothek bekam. Aber ich durfte diese Bücher eben nicht ausleihen, sondern ich durfte in das sogenannte Giftkabinett und sie dort lesen. Das war ein Extrazimmer in der Unibibliothek, in das man nur mit spezieller Lizenz reinkam, wenn man eben diese Westliteratur unbedingt für eine Arbeit brauchte. Das war in den 80ern in der DDR. Heute also Warnhinweise an Bibliotheksbüchern. Wenn ich da eine Parallele sehe, übertreibe ich da?
Nein, leider ganz und gar nicht, denn wir haben tatsächlich drei verschiedene Methoden, in denen diese informelle Zensur droht, in eine formelle Zensur umzubrechen und auch faktisch schon umgebrochen ist. Wir haben einmal die Markierungen, Münster-Augsburg, das haben wir jetzt besprochen. Wir haben dann, ich habe es vorhin schon erwähnt, anlässlich des Falles Akif Pirinci, Aussonderungsaktionen, das heißt, als diese Wutrede so öffentlich skandalträchtig gehandelt wurde, hat die Stadtbibliothek Duisburg und haben die Hamburger öffentlichen Bücherhallen alle Bücher von Akif Pirinci aus ihrem Bestand entfernt, eben um damals auch schon im Jahr 2016 den Kampf gegen rechts siegreich zu führen. Und wir haben eine dritte Maßnahme, das ist die, die Sie gerade aus der DDR schon erzählt haben, die Sekretierung von unliebsamen Büchern. Und diese Maßnahme haben wir auch, allerdings nicht an den Stadtbibliotheken, sondern an den wissenschaftlichen Bibliotheken. Unrühmlich bekannt ist dafür die Universitätsbibliothek Freiburg, die seit einigen Jahren das macht bei unliebsamen Verlagen und Autoren. Diese Bücher der unliebsamen Verlage und Autoren, die nicht verboten sind, weder die Verlage noch die Autoren, können sie nur im Lesesaal lesen, wenn sie nachweisen, dass sie ein wissenschaftliches Interesse haben. Und in die gleiche Richtung hat agiert einige Zeit lang die Staatsbibliothek in München, die Bayerische Staatsbibliothek, die das auch einige Zeit lang gemacht hat. Aber es scheint, dass dann eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit, möglicherweise auch eine gewisse juristische Beratung, die dort jemand mal gemacht hat, dazu geführt hat, dass die Staatsbibliothek in München von dieser Praxis wieder abgekommen ist. Sodass im Augenblick es nur klar ist und nachweisbar ist, dass die Universitätsbibliothek Freiburg diese Sekretierung aller DDR im Augenblick praktiziert. Und es können natürlich noch mehr sein, denn auch hier gilt, wir wissen es nicht, es gibt keine breiten empirischen Untersuchungen zu dieser Praxis, es gibt immer nur Zufallsfunde.
Und vielleicht können ja die Hörer des Kontrafunks, wenn sie demnächst in der Bibliothek sind, mal die Augen offen halten und uns informieren, wenn sie weiteres feststellen. Die Stadtbibliothek Münster klebt Warnhinweise auf Bücher, die nicht dem Mainstream folgen. Andere Bibliotheken sind aufgerufen, es ebenfalls zu tun. Darüber habe ich mit dem früheren wissenschaftlichen Bibliothekar Dr. Uwe Jochum gesprochen. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ja, danke sehr meinerseits.
Heute ist der 1. Januar 2025. Heute übernimmt Polen für ein halbes Jahr den EU-Ratsvorsitz. Das letzte halbe Jahr war ja Ungarn in dieser Position und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat mit seiner Friedensmission, mit Besuchen in Kiew, Moskau, Peking und Washington für große Schlagzeilen und auch einige Unruhe in Brüssel gesorgt. Nun also übernimmt Polen. Was ist von dieser Ratspräsidentschaft zu erwarten? Darüber spreche ich mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybinska von der Wochenzeitung Czeci. Guten Tag nach Warschau.
Ja, schönen guten Tag.
Frau Rybinska, Viktor Orbán hat in seiner Ratspräsidentschaft maximal wieder den Stachel gelöckt, so kann man das wohl sagen. Er hat die Ratspräsidentschaft genutzt, um zu zeigen, dass er sich eine andere EU-Außenpolitik wünscht, gerade mit Blick auf Ukraine und Russland. Und er hat auch ein entsprechendes Echo bekommen. Wie wird denn jetzt der polnische Premier Donald Tusk agieren? Wird er sich als braver EU-Partner zeigen, auf den sich Brüssel jederzeit verlassen kann?
Also als braver EU-Partner zeigt er sich jetzt schon. soweit kann man auf diese Frage antworten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich querstellen wird. Ich glaube, die Ratspräsidentschaft wird sicherlich darauf sich konzentrieren, der Ukraine weiterhin militärische, finanzielle und politische Hilfe zu gewährleisten. Sie wird ohnehin stark auf sicherheitspolitische Aspekte ausgerichtet sein. Dazu gehört auch Sanktionen natürlich gegenüber Russland und auch der Aufbau eines Verteidigungskomplexes, kann man das so nennen. Das heißt also der Rüstungsindustrie in Europa, dass sie tatsächlich gewappnet ist für solche Konflikte, wie wir ihn jetzt haben in der Ukraine. Also es wird sicherlich auf sicherheitspolitischen Aspekten beruhen, diese Ratspräsidentschaft. Zumindest geht das daraus hervor, was bis jetzt auch das Außenministerium in Warschau veröffentlicht hat als Plan für diese Ratspräsidentschaft.
Gibt es noch weitere Akzente, die Donald Tusk setzen will in den kommenden 6 Monaten, oder wird es wirklich hauptsächlich dieses Sicherheitspolitik-Thema sein?
Polen ist einer der Befürworter der EU-Osterweiterung auf die Ukraine, Moldawien, natürlich die Westbalkanländer und dann auch Georgien, obwohl das ja im Augenblick recht schwierig erscheint. Wir wissen ja alle, was in Georgien im Augenblick passiert, und da regiert das georgische Traum und es gibt Proteste. Die georgische Regierung, die jetzige Regierung, orientiert sich immer mehr an Russland. Das heißt, das stellt natürlich auch die Kandidatur Georgiens für eine EU-Mitgliedschaft jetzt stark in Frage.
Unter der konservativen PiS-Regierung war Polen ja bei der EU in Brüssel ähnlich schräg angesehen wie Ungarn. Ist denn das jetzt, seit Donald Tusk in Polen wieder regiert, alles wieder im Lot? Und vor allem, macht Donald Tusk alles so, wie es die EU-Kommission will?
Das ist eine schwierige Frage. Es ist schwierig, sie zu beantworten. Aus Sicht eines Teils der Polen, die, sagen wir das mal so, nicht unbedingt Anhänger der Regierung Donald Tusk sind, gibt es hier viel zu kritisieren. Die Regierung ist jetzt ein Jahr, ja, gerade den 13. Dezember ist ein Jahr dieser Regierung sozusagen zu Ende gegangen. Und sie hat in dieser Zeit Positionspolitiker verfolgt. Ein Priester und 2 frühere Beamtinnen des Justizministeriums haben in Beugehaft über 1,5 Jahr verbracht. Man hat auch hier festgestellt vom des Vertreters für Bürgerrechte, dass deren sozusagen Bürgerrechte gebrochen wurden. Sie bekamen nichts zu essen, nichts zu trinken. Sie wurden schlecht behandelt. Natürlich spricht die Recht und Gerechtigkeit von Torturen. Das wollte der Bürgerrechtsbeauftragte so nicht formulieren, aber er sagte schon, sie seien sehr schlecht behandelt worden und sei das alles nicht mit Recht und Gesetz vereinbar. Also wenn man sich das so anschaut, und das natürlich Donald Tusk gesagt, er werde das Recht anwenden, so wie er es versteht, nicht so wie es geschrieben steht, dass bestimmte Entscheidungen des obersten Gerichtshofs oder des Verfassungsgerichts nicht anerkannt werden von der Regierung. Und wenn sie der Regierung gefallen, werden sie anerkannt. Wenn sie ihnen nicht gefallen, werden sie nicht anerkannt. Und dann sagt man, das sind Neorichter, das sind Richter, die man nicht anerkennt. Wir steuern gerade in Polen auf eine, ich würde sagen, ernsthafte Krise zu. Das ist sicherlich eine Krise des Rechtsstaats, wenn wir inzwischen nichts anerkannt wird. Das heißt, praktisch nichts gilt. Es gilt kein Recht und kein Gesetz, kann man schwer davon sprechen, dass es das ist, was Brüssel erwartet hätte. Die Europäische Kommission sagt aber nichts. Die Venedig-Kommission hat das kritisiert, hat gesagt, man kann Richter nicht aufteilen in Richter, die man anerkennt, die man nicht anerkennt. Aber das ist von der polnischen Regierung ignoriert worden. Und ich denke mal, wenn das die Recht und Gerechtigkeit tun würde, was Donald Tusk gerade tut, dann würde sie, ich glaube, stark an den Pranger gestellt. Da ist aber Donald Tusk, kann er machen, was er will. Und ich glaube, wir steuern hier auf ein komplettes Chaos zu. Aber er wird sicherlich keine Kritik dafür erfahren. Deswegen ist, glaube ich, auch die Ratspräsidentschaft an sich ein bisschen untergegangen in der politischen Debatte, die wir hier haben. Also sie wird überhaupt nicht in den Medien diskutiert. Ich denke mal, wir haben hier innerhalb Polens andere Probleme. Und deswegen ist das nicht das Top-Thema, das Hauptthema. Ich glaube, es ist auch allen bewusst, dass wenn es einen Frieden gibt, der irgendwie verhandelt wird zwischen der Ukraine und Russland, dann wird er sicherlich verhandelt werden von Frankreich, Deutschland oder Großbritannien und den USA, aber wahrscheinlich nicht unter Beteiligung Polens. Und ich denke, das sicherlich gibt dem Ganzen auch einen kleinen Dämpfer.
Es gibt ja auch Vorwürfe gegen die Regierung Tusk, dass sie die Peace-Partei sozusagen piesackt und kein demokratisches Verhalten gegenüber der alten Regierungspartei an den Tag legt. Was ist da dran?
Da ist eine Menge dran. Der Peace wurde die Parteienfinanzierung weggenommen. Und zwar aufgrund einer Entscheidung, die gesetzeswidrig ist. Das heißt, es ist ihnen nicht nachgewiesen worden, dass sie die Gelder schlecht ausgegeben haben. Anders gesagt, alle Parteien haben die Gelder auf die gleiche Art und Weise ausgegeben in der letzten Wahlkampagne. Aber nur die PiS ist dafür bestraft worden und ihre Finanzierung für 3 Jahre ist ihr entzogen worden. Das sind 60 Millionen Zloty. Das heißt, jetzt muss sie sich finanzieren durch Einzahlung von Bürgern, Freiwillige, also sie sammelt Geld. Das ist natürlich dazu gedacht, damit der Kandidat der PiS keine Chance hat in den Präsidentenwahlen, denn die Kampagne muss man ja finanzieren und man kann sie nicht finanzieren, wenn man kein Geld hat. Das ist also das Erste. Das Zweite ist, Oppositionspolitiker werden verfolgt mit fadenscheinigen Vorwürfen von einer Staatsanwaltschaft, die illegal ist. Denn die neuen Staatsanwälte berufen von Donald Tusk sind illegal berufen worden. Das heißt, man hätte eine Gesetzesänderung machen sollen, aber sie sind berufen worden, weil Donald Tusk es gesagt hat. Und der Justizminister Adam Bodnar gefragt, warum er denn die PiS-Politiker verfolgt, hat geantwortet, weil Donald Tusk es mir befohlen hat. Dementsprechend nicht Recht und Gesetz, sondern der politische Wille Donald Tusks ist heute das Fundament des polnischen Staates. Das heißt, der Rechtsstaat ist weg. Und wir haben jetzt sogar einen Politiker, der geflohen ist nach Ungarn, hat dort politisches Asyl erhalten. Der PiS-Politiker Marcin Romanowski wurde seit einem Jahr schon gepiesackt von dieser illegalen Staatsanwaltschaft, die ihn wie den Priester, den ich bereits erwähnt habe, und die 2 ehemaligen Beamtinnen des Justizministeriums ins Gefängnis, in die Beugehaft setzen wollte, da er ist ständig zur Staatsanwaltschaft gegangen, er hat Bereitschaft gezeigt, er wollte über die Vorwürfe sprechen. Was man ihm vorwirft, ist komplett fadenscheinig. Also er hat Gelder verteilt an verschiedene Organisationen, unter anderem hat er Feuerwehrwagen für die Feuerwehr organisiert und man wirft ihm vor, er habe dieses Geld illegal ausgegeben. Aber wie dem auch sei, er erwartet keinen fairen Prozess und keine faire Strafverfolgung von einer illegalen Staatsanwaltschaft. Und er sagt, das Ganze sei politisch motiviert. Und bevor sie ihn ins Gefängnis werfen konnten, ist er nach Ungarn geflohen und Viktor Orban hat ihm politisches Asyl erteilt. Und weil er nach Prüfung seines Falles festgestellt hat, dass tatsächlich ein fairer Prozess nicht zu erwarten ist. Und ich glaube, wir werden in der Zukunft mehr solche PiS-Politiker haben, die nach Ungarn fliehen.
Donald Tusk hat ja gesagt, er geht davon aus, dass es noch jetzt im Winter zu Friedensverhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges kommen könnte. Tusk will verhindern, dass diese Verhandlungen allein zwischen den USA und Russland geführt werden. Er sagt, er will erstens, dass die Ukraine mit am Tisch sitzt und zweitens die EU. Wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
Also wenn er das tatsächlich will, dann frage ich mich, warum er sich auf Twitter und seine Minister ebenfalls über J.D. Vance und Donald Trump lustig gemacht haben. Warum er sich so verhalten hat, dass er wollte offensichtlich der liberalste Politiker aller liberalen europäischen Politiker sein und dann mit einem, in Anführungszeichen, guten Beispiel vorausgehen, dass er nicht eingeladen worden ist zur Inauguration von Donald Trump. Einer der wenigen Politiker, die nicht eingeladen wurde, ist eben Donald Tusk. Das zeigt ganz deutlich, was der zukünftige US-Präsident von ihm hält. Und ich glaube, auf so einer Grundlage ist dann schwer davon auszugehen, dass er es zustande bringen könnte, dass da tatsächlich Polen beteiligt wird oder die EU beteiligt wird. Also ich kann mir da nicht vorstellen, wer soll ihm dann in Washington zuhören? Und es ist auch ganz klar, ich habe das auch gesehen auf X, also dem ehemaligen Twitter, von J.D. Vance, die Tweets, die wissen ganz genau, was man über sie hier gesagt hat und sind sich durchaus bewusst der Einstellung der jetzigen polnischen Regierung. Und ich glaube, wir werden ein sehr schwieriges Verhältnis unter dieser Regierung haben mit der Regierung in Washington, mit der Administration von Donald Trump.
Nun hat ja Donald Tusk mit Radek Sikorski einen Außenminister, der eigentlich als Transatlantiker gilt. Aber helfen wird das wohl auch nicht, oder?
Nein, es wird nicht helfen, da zum ersten Mal Radek Sikorski selber, als es diese Nord Stream 2 Gasleitung irgendwie sabotiert wurde, da schrieb er auf Twitter, Thank you USA. Also erstmal hat er das den Amerikanern in die Schuhe geschoben. Und zum Zweiten seine Ehefrau Anne Applebaum, Journalistin in der Washington Post, Pulitzer-Preisträgerin übrigens, sozusagen ist hier durch die Medien gegeistert in Polen und hat Donald Trump mit Hitler verglichen. Hitler, Mussolini, sie können hier alle Diktatoren reinwerfen, die schlimmsten, die es jemals gab in der Geschichte. Sie hat sie alle erwähnt und Donald Trump ist wie sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Washington gut ankommt.
Schauen wir nochmal auf die Situation zwischen Polen, der Ukraine und Russland. Polen hat ja die Flüchtlinge aus der Ukraine gleich zu Beginn des Krieges großherzig aufgenommen. Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung jetzt, nach fast 3 Jahren? Immer noch welcome?
Ja, also ich glaube, die Stimmung hat schon ein bisschen umgeschlagen. Es ist schwieriger geworden. Die Unterstützung ist zwar grundsätzlich noch da und ich glaube nicht, dass es die Mehrheit der polnischen Bevölkerung betrifft, aber wie das nun mal so ist, gibt es kleinere und größere Probleme mit den Ukrainern. Zumindest sehen das die Polen so. Wenn man sich auch Umfragen anschaut, dann sieht man, dass die Begeisterung da also einen Dämpfer bekommen hat. Aber das liegt natürlich daran, dass es erstens mal sehr viele Ukrainer waren, die gekommen sind. Viele sind geblieben. Die einen arbeiten, die anderen nicht. Es gibt kleinere Probleme. Letztes gab es zum Beispiel eine Schlägerei. Da waren Ukrainer, Georgier und Menschen aus dem Kasachstan drin verwickelt. Das sind so Dinge, die kennen die Polen normalerweise nicht. Es ist eigentlich in Polen ein sehr ruhiges Land. Und solche Dinge natürlich lassen dann die Stimmung manchmal ein bisschen umschlagen. Aber ich würde nicht sagen, dass sie grundsätzlich schlecht ist. Wir haben eine Partei hier in Polen. Das ist die Konfederacja. Das ist eine Partei, die sehr EU-skeptisch und gleichzeitig auch ziemlich anti-ukrainisch. Ich würde sie jetzt nicht ganz offen pro-russisch nennen, aber sie ist anti-ukrainisch. Und die Politiker dieser Partei drehen da die Stimmung auch ein bisschen auf.
Die konservative PiS-Regierung lag ja mit der EU, mit Brüssel bei etlichen Themen über Kreuz. Ein wichtiges Streitthema war da auch die Migrationspolitik. Nun ist Donald Tusk ja ein Jahr wieder im Amt. Betreibt er denn eine deutlich andere Flüchtlingspolitik als die PiS-Regierung?
Ah, da muss ich seufzen. Also Donald Tusk hat, während die PiS regiert hat, ist ja ständig aufgetreten im Fernsehen und hat gesagt, dass die PiS-Regierung die armen Migranten quält, die da über Weißrussland kommen, über Belarus. Dass das arme Menschen sind, die nur ihren Platz auf der Erde suchen. Das ist ein wortwörtliches Zitat. Und sie werden gemordet und gemeuchelt an der Grenze von schrecklichen Grenzsoldaten, die von der PiS dazu aufgerufen werden, diese armen Menschen zu quälen. So, das war Donald Tusk, als diese Krise an der Grenze 2021, 22, 23, das war Donald Tusk. Jetzt regiert er, jetzt hat er eine Kehrtwende gemacht um 180 Grad, weil er sich sehr wohl bewusst ist, was die Bevölkerung von einem Massenansturm von Migranten hält. Und weil er jetzt regiert, ist er jetzt dafür verantwortlich. Und jetzt sagt er also, die PiS habe sich überhaupt nicht um die Grenzsicherung gekümmert. Und sie habe überhaupt gar nichts getan, um diese Menschen zurückzudrängen. Also komplett, Donald Tusk ist ein Politiker, der in der Lage ist, heute eins zu sagen und morgen das komplett Umgekehrte. Und er tut es mit einer Leichtigkeit. Auf gut Deutsch gesagt, er lügt am laufenden Band. Dementsprechend ist er jetzt der härteste Anti-Immigrationspolitiker, den man sich vorstellen kann. So, das zumindest im rhetorischen Bereich. Denn in der Praxis sendet uns Deutschland ja Migranten zurück an der Grenze. Die werden ja teilweise automatisch zurückgewiesen. Das ist das Erste. Dagegen wehrt sich die polnische Regierung nicht. Viele Bürger sind deswegen übrigens empört. Das andere ist natürlich, dass er den Migrationspakt unterschrieben hat. Das war die Regierung Donald Tusk. Er hat sich damit einverstanden erklärt. Und es werden ganz offensichtlich, denn diese Dokumente sind aufgetaucht in den Medien, 49 Rezeptionszentren gebaut für Migranten in Polen. Zumindest das sind die Pläne. Das heißt, der einen Seite ist Donald Tusk der Anti-Migrationspolitiker Nummer 1. Auf der anderen Seite macht er brav das, was im Migrationspakt steht. Und da steht drin, wir müssen solche Zentren bauen entlang der Grenze zu Belarus. Und wir werden also demnächst wahrscheinlich Tausende von Migranten aufnehmen müssen. Und das ist die Realität in der Praxis.
Polen übernimmt ab heute die EU-Ratspräsidentschaft. Über die Erwartungen und die politische Situation in Polen habe ich mit der polnischen Journalistin Aleksandra Rybinska von der Wochenzeitung Czeci gesprochen. Herzlichen Dank.
Dankeschön und danke für die Einladung.
Musik. Ein neues Jahr beginnt und wir wollen das zum Anlass nehmen, mal über den deutsch-österreichisch-schweizerischen Tellerrand hinauszuschauen, und zwar nach Japan. Wie wurde dort der Jahreswechsel begangen und welche Themen beschäftigen die Japaner 2025? Dazu bin ich jetzt verbunden mit Argo Nerd, unserem Mann in Japan. Hallo Argo, gesundes neues Jahr für dich.
Hallo Romy, frohes neues Jahr wünsche ich dir.
In Japan gibt es ja nur wenige Christen, ich glaube so 1,5% sind es. War Weihnachten trotzdem ein Thema in Japan?
Ja, Weihnachten ist, obwohl es hier nur sehr wenige Christen gibt, ein relativ großes Thema bei den Japanern, aber Weihnachten wird etwas anders gefeiert als in Deutschland. Sowieso, der Dezember ist ein gewisser Feiermonat in Japan und die Japaner feiern gerne. Und mein Gefühl sagt mir, da haben sie einfach das Weihnachtsfest in ihre Kultur mit aufgenommen und feiern es auf ihre besondere japanische Art. Zum Beispiel, die Japaner essen zu Weihnachten traditionell, also ungefähr seit den 70ern, 80ern, KFC. Also dieses Fastfood frittiertes Hühnchen wird hier ohne Ende bestellt in Japan zur Weihnachtszeit. Das ist so gefragt, dass man es einen Monat vorher bestellen sollte. Weihnachten ist in Japan etwas anders als in Europa, würde ich sagen. Etwas kleiner und ruhiger wird gefeiert. Aber viele Menschen feiern hier Weihnachten und beschenken sich auch gegenseitig und essen etwas Leckeres gemeinsam.
Heute ist nun Neujahr. Welche Bedeutung hat der Jahreswechsel in Japan?
Also der Jahreswechsel ist für Japaner, würde ich sagen, das wichtigste aller Feste. Man könnte es vergleichen mit dem Weihnachtsfest in Europa. Das Neujahrsfest beginnt am 31. in der Nacht und dauert dann bis zum 3. Januar. Und diese drei Tage sind sehr wichtig für die Japaner. Sie bereiten sich regelrecht darauf vor im Dezember und putzen schon mal ihre Wohnung, regeln alle Dinge, die sie noch zu regeln haben, damit sie das neue Jahr frei und ohne Probleme respektvoll angehen können.
Und was macht man dann bei diesem Neujahrsfest? Wie läuft das ab?
Also normalerweise geht man am 1. Januar zu seinem Schrein um die Ecke. Nun muss ich dazu sagen, ein Schrein gehört zu der, sagen wir mal, Staatsreligion Shinto. Wenn ich jetzt sage Staatsreligion, dann ist es auch fast schon wieder falsch, weil der Shintoismus ist eigentlich keine Religion. Und wenn ich jetzt einen Japaner fragen würde, ob er religiös ist, dann würde er eher antworten, nein, obwohl er aus meiner Sicht religiös ist, aus der westlichen Sicht. Das ist sehr schwer zu verstehen als Westler, wenn man in Japan ist, weil man, das ist jetzt meine Interpretation, mit Religion sehr viel verbindet. Viele Regeln, Dogmen, zum Beispiel gibt es im Shintoismus kein Buch, wie bei den Christen jetzt. Es gibt keine Bibel. Die Rituale und Gebräuche sind eher überliefert durch Geschichten und nicht durch ein zentrales Buch. Und dann gibt es noch den Buddhismus in Japan. Fast alle Japaner sind Buddhisten und gleichzeitig sind fast alle Japaner auch Shintoisten. Für mich war das am Anfang, und es ist immer noch schwierig, auseinanderzuhalten. Der Schrein, zu dem man geht am 1. Januar, gehört zum Shintoismus. Und der Shintoismus, könnte man sagen, beschäftigt sich mit dem Diesseits, also mit unserem Leben, ja, mit unserem alltäglichen Leben. Und der Buddhismus, der beschäftigt sich mit dem Jenseits. Eine Hochzeit zum Beispiel wäre hier dann shintoistisch und eine Beerdigung wäre buddhistisch.
Zu Beginn des Jahres macht sich ja jeder so seine Gedanken, was da auf einen zukommt. Welche Gedanken machen sich die Japaner in diesen Tagen? Was beschäftigt sie am meisten?
Also die Japaner möchten sich am Anfang des Jahres mit den schönen Dingen des Jahres befassen, beziehungsweise mit den schönen Dingen des Lebens, mit den schönen Dingen, die auf sie zukommen im nächsten Jahr. Ich habe ein paar meiner Freunde gefragt, was Sie denn denken über das kommende Jahr. Mit welchen Wünschen oder Hoffnungen Sie dem kommenden Jahr begegnen. Und ich habe keine negativen Dinge gehört. Das ist mir aufgefallen. Viele sagen, dass sie gerne etwas Neues dazulernen möchten oder sie hoffen, dass ihr Kind erfolgreich in der Schule ist oder sie möchten selbst noch erfolgreicher in ihrem eigenen Beruf werden. Die negativen Dinge, über die die Japaner auch nachdenken, findet man dann eher in den Zeitungen.
Deutschland hat kurz vor Weihnachten wieder einen schrecklichen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt erlebt. Wie ist das in Japan? Gibt es dort auch sowas wie Angst vor Terror?
Also das gibt es hier überhaupt nicht. Ich habe hier auch selbst aus meiner Erfahrung heraus erst gelernt, wie fantastisch es ist, wenn man sich darauf verlassen kann, dass keine Gewalt begangen wird in der Öffentlichkeit. Also ich schließe hier mein Auto nicht ab und ich trage meine Wertsachen offen, lasse sie auch offen liegen, wenn ich mal im Café bin und kurz mal woanders hingehen muss. Und ich habe keine Sorge darum, dass mir oder Menschen oder meinen Dingen etwas geschieht. Also diese Terrorangst, die man unterschwellig in Europa die ganze Zeit verspürt, gibt es hier gar nicht.
Ist auch Kriminalität generell in Japan nicht so ein Thema wie in anderen Regionen der Welt? Lässt sich das auch anhand von Statistiken nachweisen?
Ja, das stimmt. Es ist mittlerweile ja fast schon ein Klischee, dass man sagt, in Japan gäbe es keine Kriminalität. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Es gibt hier schon Kriminalität, aber sie ist dann eher gewaltfrei. Natürlich gibt es hier auch ganz schlimme Verbrechen, die ab und zu einmal geschehen. Diese schlimmen Verbrechen, die in Deutschland zum Beispiel mittlerweile fast tagtäglich passieren, sind dann auch ein großes Thema in den Nachrichten und in den Familien. Woran ich dann erkennen kann, in was für einem Land ich eigentlich lebe.
In Europa machen sich ja viele Menschen Sorgen, weil sie angesichts der Inflation mit ihrem Geld kaum noch auskommen. Wie sieht das in Japan aus? Ist Inflation dort auch ein Thema?
Mittlerweile ist die Inflation in Japan ein Thema. Japan war eine lange Zeit ein Land der Deflation und mittlerweile steigen aber auch hier die Preise. Auf keinen Fall so wie in Europa. Also die Inflationsrate ist hier um und bei 2%, also unter 3%. Aber für Japaner ist das schon relativ hoch, denn dadurch, dass in Japan sehr lange Deflation herrschte, sind die Reallöhne auch nicht wirklich angestiegen. Der Mindestlohn zum Beispiel in Japan, der durchschnittliche Mindestlohn in Japan, liegt bei 1.000 Yen die Stunde. Das sind ungefähr 6 Euro. Für einen Deutschen jetzt hört sich das nach sehr wenig an. Aber die Preise hier in Japan sind auch dementsprechend niedrig. Zum Beispiel, die Spritpreise sind sehr niedrig, immer noch. Um und bei 170 Yen pro Liter, also ungefähr 1 Euro, 1,10 Euro. Und nächstes Jahr werden sich die Spritpreise zum Beispiel leicht erhöhen, 1,20 Euro vielleicht. Und das ist für Japaner schon teuer, da horchen sie schon auf. Im letzten Monat sind sehr viele Japaner nochmal zur Tankstelle gefahren und haben ihr Auto vollgetankt. Also die Spritkosten sind relativ niedrig, die Stromkosten genauso, Gas auch. Das liegt daran, dass die japanische Regierung die Energiekosten subventioniert. Und das nicht erst seit gestern, sondern schon seit 2022. Diese Subventionen sollen jetzt langsam runtergefahren werden. Aber wenn der Spritpreis 185 Yen erreicht, dann soll der auch gedeckelt werden. Die Japaner verdienen relativ wenig. Ja, Durchschnittslohn ist hier unter 50.000 Dollar pro Jahr. Aber dafür ist das Leben hier auch weitaus günstiger als in Deutschland zum Beispiel.
Wenn du sagst, die Japaner erleben zum ersten Mal seit Jahrzehnten überhaupt Inflation, wie reagieren die Menschen darauf, wenn sie am Ende des Monats weniger Geld zur Verfügung haben?
Ja, also viele Japaner haben sich daran gewöhnt, dass sie nicht so viel zahlen müssen für die Dinge und haben sich natürlich auch an den Konsum und die Art zu leben gewöhnt. Und dadurch, dass jetzt alles ein bisschen teurer wird, geraten auch einige Menschen leider in die Schuldenfalle. Also sie leben ihr normales Leben weiter, haben aber nicht genug Geld dafür und nehmen dann Schulden auf. Und das führt dazu, dass es mittlerweile eine Rekordzahl an zum Beispiel Privatinsolvenzen gibt und Menschen auch so sehr daran verzweifeln, dass einige auch Suizid begehen am Ende. Es sind einige hundert, es sind nicht so viele, aber trotzdem ist es sehr traurig, dass das hier passiert. Und die Gesellschaft hier, ist mir aufgefallen, hat dieses Problem jetzt schon erkannt. Und die Regierung zum Beispiel tut viel dafür, dass Menschen nicht mehr Schulden machen, jetzt wo die Inflation steigt. Dieses Problem mit der Schuldenfalle, das gab es schon mal ungefähr vor 10 Jahren hier in Japan. Damals wurden ganz viele Kreditfirmen eingestampft von der Regierung, damit die Menschen nicht mehr so einfach Schulden machen können. Zum Problem gehört auch dazu, dass das vielen jungen Menschen leider geschieht. Ich denke, das liegt einerseits daran, die Volljährigkeit wurde hier in Japan herabgesetzt vor ein paar Jahren. Man war erst volljährig mit 20 in Japan für eine lange, lange Zeit. Und mittlerweile ist man mit 18 schon volljährig. Und leider haben viele dieser jungen Menschen nicht wirklich eine gute, sagen wir mal, Ausbildung genossen in Bezug auf Geldangelegenheiten. Und dadurch geraten gerade 18-, 19-, 20-Jährige in die Schuldenfalle. Viele wissen nicht einmal, was Inflation überhaupt bedeutet.
In Deutschland und Österreich zum Beispiel haben wir nicht nur Inflation, sondern auch noch eine Wirtschaft, die nicht läuft. Wie geht es denn der japanischen Wirtschaft?
Also der japanischen Wirtschaft geht es den Umständen entsprechend relativ gut. Sie wächst leicht. Und die Exporte steigen, weil der Yen so schwach ist oder man könnte auch eher sagen, denke ich, der Dollar so stark ist. Japanische Waren werden dadurch günstiger und die Japaner können mehr exportieren. Also insofern geht es der japanischen Wirtschaft relativ gut.
Politisch gibt es ja in Japan jetzt etwas Neues nach der Parlamentswahl, eine Minderheitsregierung. Wer regiert da jetzt mit wem und was sind die Pläne dieser neuen Regierung?
Die Minderheitsregierung unter der Führung von Premier Ishiba besteht aus der Volkspartei LDP, die hier schon sehr lange die Regierung stellt. Fast schon immer, mit ganz wenigen Ausnahmen, und der kleinen buddhistischen Partei Kometo. Und durch die Verluste bei der Wahl Ende Oktober hat die Regierungskoalition so viele Stimmen verloren, dass sie selbst keine Mehrheit mehr haben im Unterhaus. Nun müssen sie sich den anderen Parteien annähern und können auch nur mit Parteien aus der Opposition ihr Programm durchbringen. Dazu gehören zwei Parteien, die sozusagen das Zünglein an der Waage jetzt sind. Erstmal die Volkspartei, die hat Stimmen dazu gewonnen bei der Wahl, relativ viele. Und Nishin no Kai, das ist so die Fortschrittspartei, würde man sagen. Diese Parteien rechts der Mitte, würde ich sie einordnen, sind jetzt für die Regierungskoalition, für die Minderheitsregierung, mögliche Partner. Ishiba versucht, sein Programm durchzubekommen und es wird ein interessanter Frühling, weil im nächsten Sommer Wahlen vor der Tür stehen, Oberhauswahlen. Und Ishiba hat schon angedeutet durch die Blume, dass es vielleicht sogar wieder Neuwahlen geben könnte, also auch Unterhausneuwahlen, falls man sich nicht arrangieren kann im Frühjahr. Ein großes Vorhaben der Volkspartei, die die nötigen Stimmen für die Regierungskoalition bereitstellen muss, ist, dass sie den Steuerfreibetrag erhöhen möchten. Der liegt jetzt bei 1 Million Yen, also ungefähr 6.000 Euro. Und die Volkspartei möchte das gerne auf 1,7 Millionen erhöhen, also drastisch. Und da wird es jetzt viel Diskussion geben, ob sie das durchbekommen oder nicht, wird man sehen. Vielleicht wird man sich am Ende auch nur auf einen geringeren Betrag einigen, vielleicht 1,2 Millionen. Mal sehen, was passiert im Frühjahr.
Wie wichtig ist denn Politik für Japaner?
Politik ist relativ, sagen wir so, Politik war relativ unwichtig für Japaner für eine lange, lange Zeit. Wahrscheinlich, weil vieles sehr gut gelaufen ist in Japan. Eine sehr harmonische Gesellschaft, niedrige Kriminalitätsrate, eine relativ ordentlich laufende Wirtschaft. Vielen Menschen geht es gut, bis zur Corona-Zeit ungefähr und auch bis zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Seitdem hat sich etwas geändert. Viele haben zugegeben, dass sie nicht viel Ahnung haben von Politik, aber sie würden sich gerne in Zukunft mehr damit befassen. 50% Wahlbeteiligung ungefähr gab es bei der letzten Wahl. Daran kann man sehen, dass sich noch nicht so viele Japaner für Politik interessieren. Aber ich denke, in Zukunft werden es mehr sein. Je mehr Probleme, desto mehr Menschen werden sich für Politik sozusagen interessieren müssen, denke ich. Und Japan hat ein paar Probleme, aber ich denke, sie werden es schaffen. Das ist auch mein Ausblick ins nächste Jahr. Ich vertraue den Japanern und selbst so Probleme wie jetzt Nordkorea, die ja aus der deutschen Perspektive relativ schwer zu greifen sind, aber ich lebe hier relativ nah an Nordkorea und bekomme das schon mit, dass das die Japaner beschäftigt, genau wie auch die, sagen wir mal, Probleme zwischen China und Taiwan. Es gibt sehr viele Taiwanesen in Japan und wenn man hier halt in diesem Teil der Erde lebt, dann bekommt man diese Probleme mit. Die Japaner kümmert das schon sehr und auch wegen dieser geopolitischen Zustände ist Japan auch leider, finde ich, etwas von seiner pazifistischen Weltsicht weggeschritten. Und erhöht jetzt auch das Verteidigungsbudget.
Welche Themen die Japaner im neuen Jahr beschäftigen, Argonaut hat's uns erzählt. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Romy.
Das war Kontrafunk aktuell am Neujahrstag. Wir sprachen mit Dr. Uwe Jochum über neu eingeführte Warnhinweise an Büchern in Bibliotheken. Alexandra Rybinska schilderte die politische Situation in Polen anlässlich der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft. Und Argonaut erzählte uns, mit welchen Gedanken, Sorgen und Hoffnungen die Japaner ins neue Jahr gehen. Und wenn Sie wissen wollen, was in Sachen Gesundheit 2025 auf uns zukommt, dann empfehle ich Ihnen unsere Sendung Mensch und Medizin mit Stefan Milius. Da geht es heute um die Digitalisierung des Gesundheitswesens, die Krankenhausreform in Deutschland und um ein mögliches neues Erkrankungsspektrum infolge der sogenannten Covid-19-Impfstoffe. Mensch und Medizin hören Sie heute um 10 Uhr, um 16 Uhr und um 21 Uhr. Ich bin Romy Ernst, bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einmal alles Gute fürs neue Jahr.